in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief, ein Brief, der aus dem Gefängnis von Paulus geschrieben wurde, haben wir in den letzten Wochen die Kapitel 1 bis 4 angesehen. Und in den Kapiteln geht es um ganz verschiedene Themen, wo Paulus beschreibt, wie das Leben aussieht, wenn man Jesus nachfolgt. Wie das Leben aussieht, wenn man sagt, Jesus, du bist mein Herr, ich gebe dir mein Leben und ich möchte so leben, wie du es vorhast, wie du es vorgelebt hast. Und in den ersten drei Kapiteln kommt das zum Ausdruck und im dritten, merci, vielen Dank, und im dritten Kapitel nochmal mehr, es ist ein Geheimnis, es gibt keine Trennung mehr zwischen Mensch und Gott. Diese Trennung, dass Menschen hier sind und Gott unendlich weit weg ist, die hat Gott selbst von seiner Seite her aufgehoben. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und jetzt in den letzten beiden Kapiteln, Kapitel 5 und Kapitel 6, wird Paulus praktisch und sagt, wie sieht denn das im Alltag aus? Im Leben miteinander, im Leben im Alltag, im Leben in der Woche, im Leben im Büro, im Beruf, wo auch immer. Und hier gibt es so ein paar Bibelstellen, die haben richtig Sprengkraft. Ich weiß nicht, ob du solche Bibelstellen kennst, wo du sagst, nee, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe solche Bibelstellen. Wo es sich in mir empört. Also ich weiß nicht, wie deine Reaktion ist, wenn du Bibelstellen hast, wo du sagst, was soll das denn jetzt? Und da kommt so richtig eine, fast so eine Wut oder so eine Empörung gegenüber den Schreiber, gegenüber Gott oder wie auch immer hoch. Und da habe ich heute einige auf Lager für euch. Du hörst die Bibelstelle und weißt du was? Was zeigt dir denn diese Reaktion? Denn das, was sich in dir regt, ist eine Reaktion. Was zeigt sie dir? Die zeigt, was du glaubst. Wie das Wesen Gottes eigentlich ist. Meint es Gott eigentlich gut mit mir oder meint es Gott nicht gut mit mir? Das ist so die Kernfrage, auf die man diese Reaktion zurückführen kann. Und wenn das bei dir so ist, wie bei den meisten Menschen der Fall, dann sind da häufig Zweifel, die eine Rolle spielen. Naja, vielleicht meint es Gott doch nicht so gut mit mir. Vielleicht findest du dann ja doch ein Haar in der Suppe oder vielleicht findet er ja doch ein Haar in der Suppe bei dir. Vielleicht ist Gott doch zumindest ein bisschen gegen mich, hält mir so ein paar Sachen vor, ist nicht bedingungslos gut zu mir. Heute geht es so um zwei Paradestellen, die dort für so eine Empörung sorgen können. Ich möchte einfach mal zitieren, ohne dass ich jetzt den Text lese, das kommt dann noch. Eine Stelle ist zum Beispiel, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Boah, wie kann man das sagen im Jahr 2018? Wie geht das? Paulus, der das geschrieben hat, du weißt nicht, wo sich die Welt hin entwickelt hat. Oder ein weiterer Vers, den Petrus schreibt, sinngemäß, Frauen sind der schwächere Teil, das schwächere Gefäß. Hallo, Petrus? Hast du die Frauen heute schon mal gesehen? War vielleicht bei dir damals so? Und immer wenn das so ist, also die Bibel ist eine gute Nachricht. Ist eine gute Nachricht. Sie sagt was Gutes aus. Sie will mir Gutes tun. Sie will mir nicht an die Karre fahren. Und es lohnt sich, gerade bei den Bibelstellen, wo du den Eindruck hast, die pieksen, die tun weh, dort genau hinzusehen, was heißt es denn eigentlich? Denn sie enthalten in der Regel ein Geheimnis, das zeitlos ist. Gott hat sich Mann und Frau ausgedacht, hat sich Mann und Frau als Team ausgedacht, die zueinander passen, die sich gegenseitig ergänzen und woraus ein Team entstehen soll. Als Gott den Mann geschaffen hat, sagt er, es war gut und es ist aber gut, dass er nicht alleine ist. Und jeder, der schon mal in einer Männer-WG gewohnt hat, ich habe in einem Männerwohnheim gewohnt, der könnte das bejahen und sagt, es ist durchaus gut, dass Männer nicht alleine auf der Welt sind. Und dann schuf Gott Frauen als Gegenüber. Nicht, weil er irgendwie noch was übrig hatte, sondern weil er merkt, funktioniert nicht ganz. Da fehlt ein ganz wichtiger Teil von seinem Ebenbild. Und wenn Mann und Frau zueinander kommen, wenn sie als Team agieren, dann bildet sich etwas von Gottes Wesen ab. Gott hat einen Teil seines Wesens in den Mann gegeben und einen Teil seines Wesens in eine Frau gegeben. Und das merken viele, mit denen ich spreche, die alleinerziehend sind, die versuchen, beides zu sein. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht Mann und Frau gleichzeitig für Kinder sein, Papa und Mama gleichzeitig sein. Und wenn Mann Mann sein darf und wenn eine Frau Frau sein darf, dann funktioniert das mit dem Team. Dann kann das Hand in Hand gehen und dann wird was Übernatürliches draus. Aber das ist so wenig am Puls der Zeit. Heute gibt es so viele Ströme in unserem Land, die sagen, das Geschlecht ist frei wählbar. So wie bei Facebook. Facebook USA, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Geschlechter du wählen kannst. 60 hat mir mal jemand gesagt. 60, stell dir mal den Prozess durch, den du erstmal durchgehen musst, um dich zu entscheiden. 60 Möglichkeiten, das ist schwer. Also mir würde es sehr schwer fallen. Aber ich beobachte Folgendes. Ich selbst habe 3 Jungs und es gibt Familien, die haben 3 Mädchen. Und ich sehe ganz deutlich, dass ich Jungs nicht beibringen muss, dass man aus Stöcken Waffen bauen kann. Das machen die einfach. Und ich sehe Mädchen, egal wie die Eltern sind, egal wie die Mütter sind, ob die Mutter eine ist, die curly hair und sich schminkt und alles Mögliche, du musst dem Mädchen nicht beibringen, dass man sich mit Schleifchen schmücken kann. Das muss ihnen niemand erklären. Das ist irgendwie drin. Du musst du nichts sagen. Und die Vorstellung, dass das Geschlecht nicht in uns ist, die finde ich sehr speziell. Die ist sehr speziell. Es ist da. Und wir schauen uns heute an, was Gottes Idee damit ist, mit Mann und Frau. Warum er die beiden geschaffen hat. Mann und Frau. Und vielleicht etwas, was in unserem Leben verloren gegangen ist. Durch unsere Prägung, durch unsere Erziehung, durch die Lücken, die wir einfach haben. Ich möchte den Text dazu lesen. Ich habe ihn ja schon angekündigt. Epheser 5, Vers 21 bis Vers 33. Das ist der Predigttext heute. Und mein Ziel mit dem Text ist, euch erstmal zu erklären, wie haben denn die ersten Hörer, die den Text empfangen haben, das ist ja schon ein paar Jahre her, was hat denn das bei ihnen ausgelöst? Aber dazu lasst uns erstmal einsteigen und ihn lesen. Epheser 5, Vers 21, da schreibt Paulus an die Epheser, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann ehren oder achten. Was ist der Punkt, wo du dich empörst, wenn du den Text liest? Ich habe so ein paar Punkte, worüber ich mich empören könnte. Paulus schreibt dir was über Ehe, wie Ehe funktioniert. Das ist aber nicht gleich, was er schreibt. Schon allein die Anzahl der Aufforderungen, die Anzahl der Anweisungen, da hat der Mann viel mehr zu tun als die Frau. Er widmet den Frauen 2 Sätze. Der ganze Rest, den bekommt der Mann ab, wo ich sage, hey, Paulus, schreib doch mal anteilig, einigermaßen gleich und nicht so 80-20. Oder, wo ich an dem Text auch sage, meine Herren, ihr Männer liebt die Frauen wie Christus die Gemeinde, hallo, Christus die Gemeinde lieben? Was ist das für ein Vergleich? Kann ich Jesus sein? Kann ich so Jesus ähnlich sein? Das ist mein Auftrag, Paulus, komm. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das ist doch unmöglich. Das geht doch gar nicht. Über was empörst du dich? Was ist der Punkt, wo du sagst, geht überhaupt nicht. Da wühlt alles auf in mir. Du hast bestimmt solche Stellen. Und ich will versuchen, euch mit in die Welt hineinzunehmen. Was hat damals die Leute aufgewühlt? Erstmal der Text an sich, vielleicht können wir auf die vorherige Folie gehen, wo die ersten Verse stehen. Der Text an sich, der in Vers 21 beginnt, dieser ganze Abschnitt bis weiter hinter in das Kapitel 6 rein, hat Paulus eine besondere literarische Form gewählt, nämlich die der sogenannten Haustafel. Die ist in der damaligen Zeit recht üblich gewesen unter den Philosophen, um zu beschreiben, wie funktioniert das Miteinander. Also es gibt so diese gräco-romanischen Moralschriften, wo in ähnlicher Weise Leben beschrieben wird, wie das funktionieren sollte. Und Paulus hat das gewählt, damit das Römische Reich, was damals die beherrschende Institution war, und sie als Christen waren eine Minderheit, das Judentum war eine Minderheit, es kamen noch andere Minderheiten und die haben angefangen und wollten eine gewisse Glaubwürdigkeit erlangen. Also, was macht man? Man bedient sich der Schriften, man bedient sich der Formen des Römischen Reiches. Und diese Standardform, diese Haustafel, beschreibt, wie geht das Familienoberhaupt mit den anderen Mitgliedern des damals Haushaltes um? Das Verhältnis von Ehemann, Ehefrau, Vater, Kinder, Herren, Sklaven, also alle, die zum Haushalt damals gehört haben. Aber Paulus unterläuft diesen sogenannten Moralkodex hier total, nämlich in der Weise, dass die absolute Autorität des Familienoberhauptes total untergraben wird, was damals gesetzt war. Das war damals für alle ganz normal. Und Paulus schreibt es total anders hier. Wenn Paulus hier einfügt, dass der Mann die Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann ist das revolutionär für alle Zuhörer damals gewesen. Normal wäre gewesen, der Mann fordert den Gehorsam seiner Frau ein. Paulus schreibt es aber nicht, sondern er schreibt, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die patriarchalische Gesellschaft, die wird hier komplett, ja, zerschossen, kann man fast sagen. Nämlich einem männlichen Herrscherdenken wird der Riegel vorgeschoben. Man sagt, stopp, Schluss. Das Vorbild ist nicht Position, ist nicht Macht, ist nicht Kraft und Stellung, sondern das Vorbild ist Christus, ist Jesus. Und damit richtet sich seine Botschaft gegen die eigene Kultur, gegen die Trends in seiner Gesellschaft, die weder dem Mann noch gut tun, noch der Frau gut tun, der Frau wahrscheinlich weniger gut tun. Und die sind so nicht Gott gewollt. Sich einander unterordnen, das war revolutionär. Das hat man einfach nicht gemacht. Das war das Evangelium für die damalige Kultur. Das war das Vorbild Jesu für die damalige Kultur. Es war üblich, dass man Frauen, Kinder, Sklaven, Angestellte auffordert, sich zu unterordnen. Aber niemals Männer. In den meisten Eheverträgen damals fand man sogar die Forderung nach absolutem Gehorsam der Ehefrau. Und die Erwartung war allgemein, dass die Frauen ihren Männern gehorchen und ein stilles, unterwürfiges Leben an den Tag legten. Das war das damalige Normal. Daran hat man sich einfach gewöhnt. Und wenn Paulus etwas schreibt, dann erwartet man in gewisser Weise, dass er etwas Ähnliches schreibt. Aber wenn er hier schreibt, ordnet euch einander unter, dann knallt das die Sicherungen durch. Dann wissen alle Leser, Moment, stopp. Für alle ist jetzt plötzlich offenbar, hier kommt was Neues. Paulus bricht mit der Tradition. Paulus bricht mit dem, wie es damals gewesen ist. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern war gravierend. Gerade in der griechischen Kultur wurde durch einen enormen Unterschied das Gefälle noch zementiert. Die Männer waren in der Regel, wenn sie geheiratet waren, um die 30 und Frauen waren manchmal etwas über 10 Jahre alt. 10, 11, 12, also junge Teenager kann man sagen. Und schon allein dieser Altersunterschied zieht ein großes Machtgefälle nach sich. Wenn Paulus auffordert, eine Ehefrau zu lieben, dann ist es für die Männer ein Fremdwort. Also Männer, wenn ihr manchmal den Eindruck habt, wie geht das? Für die Männer damals war es wahrscheinlich noch schwieriger. Es gab kaum Vorbilder. Das hat man einfach nicht gemacht. In den Haustafeln der Antike war es damals die Pflicht für den Mann, dass er sozusagen seine Frau dahin bekommt, dass sie sich einordnet, dass sie sich unterordnet. Das war das damalige Normal. Aber Paulus geht hier anders ran. Er zieht andere Vergleiche. Wenn wir in den Vers 26 und 27 hier reinsehen, da spricht von einem reinigenden Bad zu einem schönen, makellosen Braut. Er zieht eine Hochzeitsvorbereitung als Bild heran, wie Männer mit ihren Frauen umgehen, wie Christus mit der Gemeinde umgeht. Das ist etwas völlig anderes, als jemanden klein zu halten. Es geht darum, dass die Braut geschmückt wird, dass sie überführt wird aus dem Haus ihres Vaters in das Haus ihres Ehemannes, der sie in Empfang nimmt. Er verwendet diesen feierlichen Anlass auf das Bild Mann und Frau, wie sie miteinander umgehen. Und auch später in den letzten Versen auf der nächsten Seite, Vers 28, wo es um die Einheit geht. Man hat damals zwar von Einheit gesprochen in der Kultur, aber die Einheit, wie sie dann zitiert wird, hier in dem Zitat in Vers 31, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele, was aus 1. Mose 2 stammt, das war damals unbekannt in der griechischen und römischen Kultur. Diese enge Einheit zwischen Mann und Frau, dass sie eins sind, das gab es nicht. Dafür gab es wahrscheinlich gar kein Wort oder gar kein Konzept in der Gesellschaft. Und das war die Botschaft von Paulus für damals. Für die Männergesellschaft war das eine unglaubliche Empörung. Für jeden, der damals ein Herrscher war, der etwas auf sich hält, der seinen Mann gestanden hat, der muss gesagt haben, Paulus, geht's noch? Was machst du denn hier? Du schwächst unser ganzes Geschlecht. Wo soll das hinführen? Und dann heißt es hier, Vers 28, 29, der Mann soll so mit seiner Frau umgehen, wie mit dem eigenen Körper. Das passt in der westlichen Welt nicht immer, weil ich manchmal den Eindruck habe, viele gehen nicht so gut mit ihrem eigenen Körper um. Essen zu viel, essen zu wenig, bewegen sich zu viel, bewegen sich zu wenig, sitzen zu wenig, wie auch immer. Die meisten fügen ihren Körper aber nicht absichtlich Schaden zu, sondern behandeln ihn in der Regel gut. Wir wollen ja, dass es uns gut geht. Vielleicht mal hier und da eine Fehlentscheidung beim Essen, Zähneputzen, was auch immer, waschen, Friseur und so weiter. Aber diese Anlehnung, sich selbst lieben, dann kannst du andere lieben, die schwingt hier im Hintergrund mit. Und vielleicht ist es so, dass es uns Männern manchmal schwerfällt, Frauen zu lieben, weil es uns schwerfällt, uns selbst zu lieben, unseren eigenen Körper zu lieben, wo wir unzufrieden sind. Vielleicht unsere eigenen emotionalen, schwachen Anteile, die wir mit uns herumtragen, mit denen kommen wir nicht so richtig klar als Männer. Und folglich kommen wir da auch schwer klar mit den Anteilen unserer Frauen oder der Frauen allgemein. Möglicherweise bekommen Männer in ihrer Prägung, in ihrer Erziehung eingeimpft, Mädchen sind halt so. Die spielen halt mit Puppen. Die weinen schnell, wollen über Gefühle sprechen. Und diese Art, die kann sich bei Männern als seltsam oder als minderwertig gleichsetzen. Die sind halt so. Wenn Männer mit Männern über Frauen reden, hört man solche Reden. Wenn Frauen mit Frauen über Männer reden, hört man andere Reden. Und dann passiert es, dass man sich gegenseitig den Respekt nimmt. Und an der Stelle kommt sofort so eine Schieflage rein. Da kommt sofort ein Gefälle rein. Da kommt Verachtung rein. Da kommen unfreundliche Worte rein. Da stehen Männer in der Gefahr, Frauen von oben herab zu betrachten und sie zu behandeln, sie zu unterdrücken, weil sie mit ihrer eigenen Schwäche nicht klarkommen, mit ihren eigenen Anteilen, wo sie sagen, was soll ich, wie geht das, wie gehe ich damit um? Und so behandeln sie auch Frauen. Das heißt, wenn du heiraten willst, wenn du gerade Single bist, lerne es, mit dir selber, mit deinen Emotionen umzugehen. So wie du mit dir selber umgehst, mit deinen emotionalen Anteilen, wirst du mit den emotionalen Anteilen deiner Frau umgehen. Vorhin habe ich einen weiteren Bibelvers zitiert, sinngemäß zitiert, aus 1. Petrus 3, Vers 7. Dort heißt es, ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, denn sie sind die schwächeren Gefäße, steht im Grundtext. Achtet und ehrt sie, denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des ewigen Lebens. Erstmal denkt man, Moment, Frauen schwächer, was ist das denn jetzt? Aber ich stelle dir mal eine Frage. Wenn du 200.000 Euro in ein Gefäß investieren solltest, würdest du so einen plumpen Tonkrug nehmen? Oder würdest du eine feine, dünnwändige China-Porzellanvase kaufen? Wofür würdest du das Geld ausgeben? Wahrscheinlich für eine Vase, wo man sieht, boah, die ist so wertvoll, die ist so schön. Und gleichzeitig ist sie zerbrechlich. Und das macht sie besonders wertvoll. Eine Vase, die zerbrechlich ist und über lange Zeit überlebt, steigt im Wert. Das plumpe Tongefäß, das kann umfallen, das hebt man wieder auf. Bei dem zerbrechlichen Gefäß passt man so gut darauf auf, dass da nichts rankommt. Diesen Vergleich bemüht Petrus hier. Der sagt also nicht, Frauen sind halt mal schwach. Sondern er sagt einfach, hey, Frauen sind wertvoll, sie sind wie ein zerbrechliches Gefäß, sie sind dünnhäutiger als Männer. Sie sind von ihrer Veranlagung her emotionaler, ich spreche jetzt allgemein. Natürlich gibt es Abweichungen, Gaußsche Normalverteilung und so weiter. Kennt ihr alles, muss ich euch nicht sagen. Aber vom Trend her weiß man, Frauen haben einen schnelleren Zugang zu ihren Emotionen. Und deshalb ist es für einen Mann manchmal unverständlich, der Umgang mit ihnen. Nach dem Sündenfall im Garten Eden gab es unterschiedliche Konsequenzen für den Mann und für die Frau. Bei der Frau wird gesagt, und ich setze Feindschaft zwischen dir und der Schlange. Und diese Fehde zwischen Frau und Satan, die geht bis heute fort. Wenn du dich fragst, warum werden weltweit Frauen unterdrückt? Dort ist die Ursache. Warum werden Frauen mehr unterdrückt, ungerechter behandelt als Männer? Dort ist die Ursache. Ganz am Anfang, diese Fehde fechten Frauen heute bis heute aus. Auch wenn wir in puncto Gleichberechtigung vorwärts kommen wollen, die Fehde ist bis heute nicht ausgefochten. Und vermutlich wird es auch nicht gelingen. Die teuflische und destruktive Welt hasst Frauen. Weltweit werden Frauen versklavt, werden unterdrückt, werden zu Sexsklaven gemacht, werden in irgendwelche Bordells geschickt und werden klein gehalten. Es hat seine Ursache im Sündenfall. Und warum? Warum hasst der Teufel die Frauen? Warum ist das so eine Fehde? Warum ist das so ein Kampf dazwischen? Weil Frauen für ihn so gefährlich sind. Frauen sind effektivere Seelengewinner als Männer. Man kann das sehr gut in den Ländern beobachten, wo der Kommunismus lange Zeit geherrscht hat. Selbst wenn die Mütter mit dem Glauben nichts anzufangen wussten, gibt es da vielleicht eine Oma, die gebetet hat und die den Enkeln, den Enkeltöchtern, den Enkelsöhnen Gebete beigebracht hat. Und plötzlich merkt man, in der übernächsten Generation ist plötzlich wie ein Glaubensfundament da, wo die Mutter nichts mit anfangen kann. Und man merkt, hey, was hat die Oma hier geleistet? Es sieht nach außen gar nicht so viel aus, aber sie hat für die Familie gebetet, für die Enkeltöchter gebetet. Und wenn sie bei sich hatte, hat sie ihnen Gebete beigebracht. Sie haben sie auswendig gelernt. Und das ist für viele ein Fundament, wo sie sagen, hey, meinen Glauben habe ich von meiner Oma. Nicht von meiner Mutter, sondern von meiner Oma. Frauen sind effektivere Seelengewinner als Männer. Und noch etwas ist das Besondere an Frauen. Frauen, das können Männer wirklich nicht so gut. Frauen können so einen Herzensraum schaffen. Wisst ihr, wenn es keine Frauen gäbe, es würde trotzdem Autos geben. Das Bier würde fließen, es würde Fußball gespielt werden. Keine Ahnung wie gut. Aber es fehlt ein Herzensraum, es fehlt etwas Warmherziges, es fehlt die Nähe, es fehlt die Geborgenheit. Stellt euch eine Welt ohne Frauen vor. Schönheit würde verloren gehen, die wäre wahrscheinlich gar nicht da, wäre gar nicht erfunden. Deko, etwas schön machen, schön einrichten, würde nicht da sein. Die Nähe zwischen Menschen würde nicht da sein. Gott hat diesen Teil seines Wesens wahrscheinlich mehrheitlich in Frauen gepackt. Ein anderer Teil, der ist im Mann zu Hause. Und erst wenn da ein Team draus wird, wird es ganzheitlich. Das gilt für Gemeindeleitungen, das gilt für Firmen. Erst wenn Männer und Frauen gemeinsam im Boot sind, dann wird auf beides Wert gelegt. Dann hat man jetzt mal in Stereotypen gesprochen, da hat man die Technik und da hat man die Emotionen, wo sich um Menschen gekümmert wird, wo so ein Herzensraum kreiert werden kann. Das Intuitive, das Emotionale. Und hier kommen so große Missverständnisse. Wir Männer, wir gehen davon aus, dass Frauen wie Männer ticken, aber nur Brüste haben. So denken wir. Und Frauen denken über Männer, dass Männer wie Frauen sind, nur ohne Brüste. Und so versuchen wir, uns gegenseitig zu verstehen. Aber wir ticken anders, wir ticken völlig anders. Und der Mann ist in der Gefahr, die Frau zu verachten, weil sie anders tickt als er, weil er sie versucht, mit seinem Mindset, nämlich mit dem Männlichen, zu verstehen. Und die Frau ist in der Gefahr, Männer zu verachten, aber diesen Herzensraum zu kreieren, das ist etwas Einzigartiges. Und die Idee, dass Frauen um alles in der Welt Karriere machen müssten, genauso wie Männer, das ist so eine, in Anführungsstrichen, geniale Strategie des Feindes, wenn es darum geht, dass er Generation kaputt macht. Nämlich dort wird dieser Herzensraum zerstört, der kann sich nicht entfalten. Wenn für Kinder der Herzensraum fehlt, bleibt eine Generation zurück, die kalt ist. Und wenn wir uns wundern, dass wir eine kalte, eine kühle, kaltherzige Gesellschaft sind, dann kann man dort die Ursachen suchen, dass die Herzensräume fehlen, dass das, was nur Mütter geben können, zu wenig wertgeschätzt wird, dass das, was nur von Müttern kommen kann, kleingeredet wird, nicht gefördert wird und stattdessen fast pervertiert wird. Muttersein wird manchmal bemitleidet. Wie, du bist noch zu Hause? Ist doch schon 3. Einstieg nicht geschafft, Job weg, Anschluss verpasst. Und man muss sich rechtfertigen, man fühlt sich schlecht, gerade in den ersten Jahren. Wir Männer haben die Aufgabe, die Ehre von Frauen hochzuhalten. Das sagt der Bibeltext hier. Es ist der Auftrag des Mannes, Identität in das Leben von Frauen reinzusprechen. Wir Männer sollen Verantwortung übernehmen. Wir sollen Leiterschaft übernehmen. Und Frauen bekommen den Tipp, sich dort Männer unterzuordnen. Und jetzt kommt es darauf an, welches Bild von Leiterschaft hast du? Die Bibel definiert ein ganz klares Bild von Leiterschaft. Das Vorbild für alle Leiter in der Bibel ist Jesus Christus. Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Männer haben damit eine ziemlich schwere Aufgabe bekommen. Jesus ist das Beispiel. Was macht Jesus? Was tut er? Wie leitet er? Johannes 13, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an, legte sie an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi, also ich bin euer Lehrer. Und das ist in Ordnung, das ist ja richtig. Aber wenn nun ich, der Herr, der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr genauso handeln sollt. Wenn es heißt, dass der Mann das Haupt der Frau ist, dann bedeutet es, dass er sich die Schürze umbindet und seiner Frau die Füße wäscht. Leiten heißt dienen. Das ist Leiterschaft im Reich Gottes. Leiden heißt im Reich Gottes nicht herrschen, sondern leiten im Reich Gottes heißt dienen. Und vermutlich fällt es nicht schwer, sich in so eine Herrschaft einzuordnen, so wie es Männern nicht schwer fällt, sich in so eine Herrschaft von Christus einzuordnen, weil sie sagen, boah, Jesus dient mir. Er wäscht mir die Füße. Die Jünger, die mit Jesus hier waren, für sie war das, sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Petrus wollte das gar nicht mit sich machen lassen. Das war die Reaktion, die sie an den Tag gelegt haben. Übernimm Verantwortung für deine Frau und ehre sie. Ehren heißt, das, was in Epheser 5, nochmal zurück zu Epheser 5, die zweite Folie, der zweite Textteil, dort beschrieben ist im Vers 31, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Das heißt, ein Mann lässt die wichtigsten Bindungen in seinem Leben, nämlich die Bindung zu seinem Vater und die Bindung zu seiner Mutter, die lässt er zurück. Und er ehrt seine Frau damit, indem er sagt, wir beide, wir fangen jetzt etwas ganz Neues an. Eine ganz neue Keimzelle, etwas ganz Neues. Leiterschaft bedeutet, dass du in der Familie die Leiterschaft übernimmst. Ehren geht bei den Vätern los, wie sie mit ihren Töchtern umgehen. Wie sprichst du als Vater mit deinen Töchtern? Wie setzt du dort Identität frei? Was sprichst du in sie hinein? Wer sie ist, was sie ist, darf sie sich entfalten als Mädchen? Die Frage, was macht mich aus? Bin ich schön, bin ich hübsch? Du als Vater, du musst eine Antwort sagen. Du musst die Antwort liefern. Wenn du sie nicht lieferst, das Mädchen wird sich die Antwort irgendwo herholen. Es besser ist, wenn du ihr die Antwort gibst, wenn du diese Würde und diese Identität in sie hineinsprichst. Es ist eine interessante Beobachtung. Mädchen, die einen Vater haben, der Alkoholiker ist, der sich schlecht behandelt, suchen sich einen Ehemann, der sich schlecht behandelt. Wo kommt das her? Das kleine Mädchen hat gelernt, ich bin nicht wertvoll genug. Vater geht so mit mir um, also wird es richtig sein. Also ist das normal. Ein Vater hat die Fähigkeit, Leben zu schaffen oder Leben zu zerstören. Jeder Vater hat die Fähigkeit, Leben zu schaffen oder für immer zu zerstören. Die Art und Weise, wie du mit deinem Mädchen umgehst, mit deiner Tochter umgehst, prägt ihr ganzes Leben. Wie du mit ihrer, ob du ihre Schönheit wertschätzt, ob du ihre Individualität förderst, das wird ihr ganzes Leben prägen. Sprich es aus. Und wenn du 3 Jungs und ein Mädchen hast, oder 2 oder 1, so wie auch immer, dann wird sich das Mädchen automatisch an den Brüdern orientieren. Und es ist deine Aufgabe als Vater, dass du diese Individualität, dieses Frausein in sie hineinsprichst. Und nicht erwartest, dass sie genauso wird, sondern dass sie so wird, wie sie geschaffen ist. Wenn du nicht sagst, du bist besonders, du bist einzigartig, wird das nicht passieren und sie wird sich das woanders holen. Und es ist als Vater deine Aufgabe, deinen Jungs beizubringen, wie man mit Frauen umgeht, wie sie mit ihrer Mutter umgehen. Wenn sie dort eine Grenze überschreiten, ist es deine Aufgabe, die Grenze neu zu ziehen, sie darauf hinzuweisen und sagen, so gehst du nicht mit Frauen um. An der Stelle Schlussstrich zu setzen. Es gibt bei der Hochzeit gibt's den Brauch, wird häufig gemacht, dass der Brautvater die Tochter zum Traualtar führt. Und das hat einen tiefen Hintergrund. Nämlich der Vater trägt die Verantwortung für seine Tochter. Er hat sein Leben in sie investiert, er hat sie geschützt, er hat Identität in sie reingesprochen. Und jetzt wird diese Beziehung in gewisser Weise gelöst und sie geht in die Hand eines anderen. Und in der Regel wird der Brautvater mit dem zukünftigen Schwiegersohn ein paar Wörtchen reden. An der Stelle können Brautväter sehr emotional werden. Und die haben dann ihre Methoden, wie sie dem Schwiegersohn etwas einbläuen und wie sie ihm klar machen, so gehst du bitte nicht mit meiner Frau oder so gehst du bitte mit deiner Frau in Zukunft um. Und wenn ich höre, ich weiß nicht, was ihnen alles drohen. Ich weiß, dass mein Schwiegervater mich gefragt hat und mit mir gesprochen hat, wie gehst du mit meiner Schwiegertochter um? Und erst nach diesem Gespräch war er bereit, seinen Segen zu geben. Und dann dieses Führen zum Traualtar, das ist dann die nächste Folge davon. Du kannst heute die Entscheidung treffen. Vielleicht hast du es erlebt in deinem Leben als Frau, dass du Schmerz erlebt hast, dass du so eine Lücke hast. Vielleicht hast du es als Mann erlebt, dass dein Vater keine Identität in dich hineingesprochen hat. Dass er vielleicht Lücken gelassen hat. Dass du dir das gewünscht hast, dass er dir Anerkennung mitgibt. Dass er deine Schönheit wertschätzt. Dass er deine Individualität ausspricht. Vielleicht ist das so eine Lücke. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du sagst, Jesus, ich bekenne ja, dass eine Lücke ist. Vielleicht ist die Beziehung zu dem Vater so, dass du weißt, die wird wahrscheinlich nicht gefüllt werden. Vielleicht lebt er nicht mehr. An der Stelle ist es Zeit, dass du an diese Lücke, die in dir drin ist, rangehst. Und du aufhörst, der Lücke so viel Raum zu geben, dass sie alles Mögliche auffressen kann. Da muss Frieden rankommen. Da braucht es Jesus, der da reinkommt in diese Lücke. Da braucht es den Vater im Himmel, der dir zuspricht. Du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich so, wie du bist. Das Besondere hier in dem Text ist, dass Jesus dieses Bild von der Hochzeit gebraucht und sagt, ich will sie schön und makellos machen. Das heißt, Jesus wartet oder er stellt am Anfang nicht so ein Ranking auf. Erst wenn du ... Er stellt keine Forderungen. Und das ist ein riesengroßer Lernschritt für uns. Manchmal ist es so, dass wir in Beziehungen so ein Forderungsverhalten an den Tag legen. Sie müsste, er müsste, sie sollte eigentlich, es ist seine Aufgabe das. An der Stelle wird es kompliziert, weil wir die Forderungen gegenseitig nie erfüllen können. Stattdessen ist eher so ein Wettbewerb im sich gegenseitig unterordnen. Zum Abschluss, was ist zu tun? Was macht man mit so einer Botschaft? Folgendes, wenn du mal verliebt warst, weißt du, was zu tun ist. Als du verliebt warst, hast du einfach gehandelt, einfach Dinge getan, gekauft, Zeit verbracht, Prioritäten gesetzt, nur für den einen Menschen. Es steckt also in dir drin. Dann kam der Alltag, dann kamen die Kinder, dann hat sich was verändert. Zeit zum Reden wird Mangelware und so weiter. Wenn du Mann bist, wenn du Single bist, dann lerne es, Identität bei Frauen freizusetzen. Nicht mit dem Herz zu spielen, aber zu sehen, was steckt in ihnen drin. Wer sind sie? Als Mann übernimm Leitung, übernimm geistliche Verantwortung. Kümmere dich um deine Frau, setz deine Frau frei. Was ist zu entwickeln? Was ist da? Ich musste es mir zum Gebet machen, Jesus zu fragen, Jesus, öffne mir die Augen, zeig mir mit deinen Augen, wie meine Frau ist. Was siehst du, wenn du sie ansiehst? Nicht, was sehe ich, was siehst du, wenn du sie ansiehst? Was sind Dinge, wo du sie gebrauchen möchtest, wo du sie weiterentwickeln möchtest? Genau, ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Und ich möchte zum Abschluss beten. Ich möchte zum einen für Frauen beten, ich möchte für Männer beten, ich möchte für Ehen beten und ich möchte für Singles beten, an den unterschiedlichen Stellen, wo ihr steht. Ich lade euch ein, aufzustehen. Jesus, wir sind hier und wir haben ganz unterschiedliche Biografien, aus denen wir herkommen. Du kennst unsere Kindheit, du kennst unsere Gegenwart, du kennst unsere Prägung. Du weißt alles, du weißt, was gut gelaufen ist, du weißt, was schräg gelaufen ist. Du weißt die Tanks, die bei uns leer sind, wo Dinge einfach nicht reingesprochen worden sind, die Verletzungen, die wir erlebt haben und die Verletzungen, die wir selbst anderen zufügen, weil wir selbst verletzt worden sind. Und Jesus, mit dem Ganzen kommen wir zu dir. Und wir haben die Chance und die Gelegenheit, zu dir zu kommen. Dir Dinge zu bekennen, dir Dinge zu benennen. Vater, ich bete für die Frauen, die hier sind, die vielleicht Mütter sind und die selbst in so einem Mangel sich fühlen. Was ist richtig zu leben? Was sind die gesellschaftlichen Trends und Anforderungen? Was ist das, was in mir selbst drin ist? Was ist meine Identität? Was sprichst du in sie rein? Und Jesus, in deiner Autorität sprechen wir die Wertschätzung rein. Es ist gut, dass Frauen Frauen sind. Es ist gut, dass sie diesen Herzensraum schaffen können, die Wärme schaffen können. Es ist gut, dass sie empathischer sind als Männer. Dass sie Dinge mitbekommen. Und ich bete für Männer, für uns Männer, die das manchmal nicht wertschätzen, die das manchmal nicht sehen, die damit manchmal nicht klarkommen, weil wir mit den eigenen Seiten bei uns nicht klarkommen. Ich bete, dass du es uns zeigst, dass du uns lehrst, es wertzuschätzen. Vater, ich bete für die Männer hier. Ich bete, dass es ihnen gelingt, ihre Frauen zu lieben, wie du die Gemeinde geliebt hast, die ihr letztes Hemd für sie geben, für die Beziehung geben, für die Familie geben. Ich bete für so ein neues Feuer in Beziehungen. Ich bete für dort, wo Sehnsucht nach Beziehung, nach Ehe da ist. Ich bete, dass es gelingt, diesen Grundstein zu legen, mit und ohne Partner glücklich zu sein, klarzukommen, auszukommen, vorzubereiten, das, was notwendig ist. Und Jesus, ich bete, dass du uns füllst mit deinem Geist. Denn die Liebe, zu der du uns aufforderst, die kann nur von dir kommen, die liegt nicht in uns drin und deshalb wenden wir uns an dich. Und ich bete, dass du uns füllst mit deiner Liebe, die höher ist als alle Vernunft, die höher ist, die unser Verstand übersteigt, die größer ist und die mächtiger ist. Danke, Jesus, dass du uns Gutes tun möchtest und dass dein Herz für uns ist, dass es für uns schlägt und sich für uns verzehrt. Amen.